Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Ich habe ein sehr provokatives Thema. Hoffnung. Vor allen Dingen hoffe ich, dass Gott doch nicht alles kann. Frech, ne? Ja, was hoffen wir? Ich hoffe, dass Gott alles kann, was er soll. Ist doch so, ne? Das hoffen wir doch oft. Dass er das kann, was ich jetzt gerade von ihm möchte. Also, dass er das kann, was er soll. Ich hoffe, dass er wenigstens das alles kann, was er will. In Epheser 2, den Versen 11 und 12 lesen wir: Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen vom Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. So steht es im Epheserbrief. Und im ersten Petrusbrief, da schreibt Petrus, 1. Petrus 1, Vers 3, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Da haben wir so den tollen Vergleich vorher, nachher. Altes Testament. Da wart ihr noch nicht beschnitten, da gehörtet ihr noch nicht dazu, da hattet ihr noch keinen Anspruch auf irgendwelche Versprechen. Auf was hofft man nicht alles in seinem Leben? Hoffentlich war ich nicht so schnell. Ich habe das Licht gerade noch gesehen, das Rote. Als ich dann auf den Tacho guckte, okay, ich glaube, es waren nur 11 Stundenkilometer zu viel. Es waren 13 Stundenkilometer zu viel. Und das ist teuer geworden heute. Aber hallo, 50 Euro für 13 Stundenkilometer. Was bin ich froh, dass ich nicht in der Schweiz lebe. Da habe ich vor ein paar Jahren für 1 Stundenkilometer 50 Euro bezahlt. Was hofft man nicht alles? Ich hoffe zum Beispiel, dass meine Predigt heute die Worte findet, die euch oder wenigstens einen von euch oder eine von euch treffen soll. Meine Predigt ist nicht dafür da, dass sie hier fällt. Das müssen wir uns mal abschminken. Eine Predigt ist nicht dafür da, dass sie gefällt. Eine Predigt ist dafür da, dass sie den ein oder anderen oder sie oder, also das war jetzt feministisch gemeint, sie. Ne? Ihr dürft gerne Armin zu mir sagen, weiterhin. Das ist, dass sie trifft, dass sie was bewirkt. Und ich hoffe, dass da wenigstens ein Satz dabei ist, der das tut. Ich habe heute früh mit meiner Frau zusammengesessen beim Frühstück. Ich hoffe, dass die Demenz, die bei ihr beginnt, ganz langsam geht. Was hofft man nicht an? Wie oft haben schon Menschen gebetet für einen todkranken Menschen, dass Gott diese Krankheit wegnimmt, Und wie sehr haben die Menschen gehofft, dass Gott das tut, was er jetzt soll, was wir von ihm erwarten, was wir von ihm erbitten. Und ich selber habe schon oft genug die Erfahrung gemacht, nee, das hat er jetzt nicht gewollt. Ist doch anders gekommen. Ist doch anders gelaufen. Sie ist doch gestorben. Trotz aller Gebete. Und andermal haben wir für einen Menschen gebetet, der immer so getan hat, als wenn er mit Gott nichts zu tun haben will. Und ich war der Letzte, der ihn besucht hat im Hospiz. Und seine Frau hat jahrelang dafür gebetet, dass er sein Leben Jesus übergibt. Und bei meinem letzten Besuch im Hospiz hat er das gemacht. Was hat diese Frau gehofft, einen Mann neben sich haben zu dürfen, mit dem sie gemeinsam beten kann? Aber was ist es für eine herrliche Hoffnung für sie geworden, dass sie jetzt sagen kann, mein Mann ist gestorben im Vertrauen auf Jesus Christus und ich habe jetzt die Hoffnung, ihn wiederzusehen. Was hoffen wir nicht alles? Und da bin ich dankbar, dass ich Christ bin. Hat sich schon mal irgendjemand mit Buddhismus beschäftigt? Buddhismus ist eine Religion ohne Hoffnung. Buddha selber sagt, das Übel allen Denkens beruht auf euren Wünschen und auf eurer Hoffnung. Begrabt eure Wünsche. Werdet wunschlos. Wenn ich keine Wünsche habe, worauf hoffe ich dann? Und wenn die einzige Hoffnung einer Religion ist, dass ihr wieder und wieder und wieder versuchen muss und eventuell auch irgendwann noch mal als Ameise auf die Welt komme, um wenigstens das richtig zu machen. Entschuldigung, aber was ist das für eine Hoffnung? Es gibt noch mehr Religionen, die keine Hoffnung geben, keine Zuversicht. Und wir haben das Alte Testament, das uns sagt, es gibt einen Gott, der das hier alles geschaffen hat. Das ganze Universum, diese Erde, diesen herrlichen Planeten. Ich weiß nicht, wie oft ich wie ein kleiner Junge bei mir im Garten stehe und mich an diesem herrlichen Himmel erfreue. Einfach nur dieses Blau sehen. Und zu wissen, das ist der einzige Planet, der das hat. Was haben wir Menschen schon an Milliarden ausgegeben in der Hoffnung, irgendwo noch so einen Stern zu finden, der vielleicht nicht blau ist, aber grau, aber irgendwie annähernd. Milliarden haben wir dafür ausgegeben. Und was haben wir gefunden? Ich glaube, zwei Steinhaufen, von denen man glaubt, dass sie eventuell vielleicht die Grundlage hätten, dass da irgendwann mal etwas entstehen könnte. Aber die beiden Steinhaufen, die sind so weit weg, die würden wir Leben nie erreichen. Also was mache ich mit den Steinhaufen? Da Das ist eine blöde Frage. Die intelligentere Frage wäre, was könnte ich mit dem Geld alles hier tun? Es gibt viele junge Menschen, die haben die Hoffnung, dass die Menschheit schlauer wird und diesen Planeten erhält. Nicht nur Fridays for Future. Nicht nur die, die sich auf Autobahnen festkleben oder auf Flughäfen. Sondern ganz normale Menschen wie du und ich haben diese Hoffnung, dass die Menschheit schlau wird oder ein bisschen klüger wird. Altes Testament. Habt ihr schon viel von gehört? Jakob. Sagt euch was, ne? Das ist ein ziemlicher Hallodri. Betrügt seinen eigenen Bruder um das Erbrecht und hat dann Schiss und haut ab. In der Hoffnung, so dem Zorn seines Bruders zu entkommen. Und er landet dann bei dem Onkel, also dem Bruder seiner Mutter, dem Laban, und zwar nachdem er die wunderschöne Tochter von Laban kennengelernt hat am Brunnen. Und der malocht 7 Jahre für diesen Laban, für seinen Onkel, 7 Jahre, in der Hoffnung, dass er dann nach den 7 Jahren diese wunderschöne Tochter kriegt. Aber die Hoffnung wird enttäuscht, weil der liebende Onkel doch nicht ganz so nett ist und ihm erstmal die ältere Tochter, die Rea unterjubelt. Ne? Warum tust du das? Ja, es ist bei uns halt nicht üblich, dass die Jüngere vor der Älteren verheiratet wird. Aber wenn du nochmal 7 Jahre, und was macht Jakob? In der Hoffnung, dass er dann, dient er nochmal 7 Jahre. In der Hoffnung. Okay, diesmal wird die Hoffnung nicht enttäuscht, er kriegt seine Rahel. Aber seine Hoffnung, dass er da jetzt ein zufriedenes Leben führen kann, die wird enttäuscht, weil er irgendwie feststellt, der Onkel, der ist nicht so nett. Also will er sich aus dem Staub machen mit seiner Familie und mittlerweile einer Reihe von Kindern, die er von Lea und von Rahel und dann wieder von Lea, nee, nochmal von der Magd und nochmal von der anderen Magd. Also es wurden damals schon ziemliche Winkelzüge gemacht, auch von den Ehefrauen, um die Gunst der Ehemänner zu erhalten. Schon ordentlich. Ich weiß, warum meine Frau keine Haushälterin einstellt. Lass mal das. Ja, ja. Jakob wurde reich oder war reich, als er sich dann aus dem Staub gemacht hat. Obwohl sein Onkel ihn ständig versucht hat, übers Ohr zu hauen. Er hat ihn nicht vernünftig entlohnt. Hat dann gesagt, also pass mal auf, also von dem nächsten Wurf der Schafe, kriegst du alle Gescheckten. Weil Laban festgestellt hat, also Gescheckte gibt es viel, viel weniger als die rein Schwarzen oder die kriegst du. Und was macht Gott? lässt im nächsten Frühjahr den größten Teil der neuen Lämmer gescheckt kommen. Da stand nirgendwo, dass Jakob gebetet hat. Herr, mach das doch mal so. Gott macht das einfach. Und das nächste Jahr sagt Laban, also gescheckte nein, aber die gefleckten, wobei ich noch nicht verstanden habe, wo ist der Unterschied zwischen gescheckt und gefleckt, aber die werden da so ihre Dinger wissen. Und was macht Gott? Der größte Teil der neuen Lämmer ist genau so. Mit dem Effekt, dass die Herde des Jakob immer größer, immer reicher wird. Übrigens, ich habe 10 Jahre lang mit meinen Kindern auf einem Gutshof leben dürfen in Kempen, wo der Baron die sogenannten Jakobsschafe gezüchtet hat. Die waren weltweit ausgestorben. Es gab nur in England noch eine ganz kleine Zucht. Das sind gescheckte, schwarz-weiße Schafe mit 4 Hörnern. Mittlerweile, dank dieses Barons, gibt es in Deutschland wieder Hunderte davon. Aber das ist nur so ein kleiner Ausflug. Jakob macht sich also auf den Weg zurück zu seinem Bruder in der Hoffnung, dass der vielleicht vergessen hat, was er ihm mal angetan hat oder zumindest nicht mehr ganz so sauer ist. Ich habe es auch schon mal hier drüber gepredigt. Der schickt auch noch, wer weiß wie viele Geschenke vorne raus, vorne weg, in der Hoffnung, dass sein Bruder das liebevoll annimmt und ihm nicht alles wegnimmt. Mose, bisschen später, wird von Gott zum Pharao geschickt, nachdem Mose eigentlich wegen Mord in Ägypten gesucht wird. Aber er geht zum Pharao in der Hoffnung, dass Gott ihn beschützt. Und er führt das Volk Israel aus Ägypten. Und als sie am Roten Meer stehen, bricht für das Volk Israel alle Hoffnung zusammen. Wären wir doch lieber da geblieben, sagen sie zu Mose. Und was sagt Mose? Was sagt Gott? Was sagt Gott zu Mose? Nimm deinen Stab, halt das mal gegen das Meer. Ich hätte das verstanden, wenn das Volk Israel sich gemeinschaftlich hingekniet hätte und gesagt hätte, wir machen jetzt mal eine Gebetsgemeinschaft. Und wir beten, dass Gott die Ägypter sich verirren lässt in der Wüste oder irgend sowas. Das hätte ich verstanden. Nee, Gott macht von sich aus etwas. Er wird einfach so aktiv, indem er zu Mose sagt, halte deinen Stab an das Rote Meer, den Rest mach ich. Und Mose tut das im Vertrauen darauf, dass Gott schon das tut, was er sagt. Keine Ahnung wie, aber er wird. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde, und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Gott scheint nichts gegen Reichtum zu haben, ne? Abraham war ein reicher Mann. Jakob war reich. Hiob war reich. Gott scheint nichts gegen Reichtum zu haben. Wieso gewinne ich dann nicht im Lotto? Entschuldigung, aber ich habe da oft für gebetet. Und zwar mit ganz hehren, lauteren Begründungen. Was wollte ich nicht alles dann mit dem Lottogewinn machen? Vor allen Dingen meine Gemeinde unterstützen, dass die endlich ihren Bau fertig kriegen. Es gibt diesen Jackpot-Jäger bei Lotto. Das heißt also, der Lottoschein, den ich jetzt bezahle, der wird jede Woche neu gemacht, solange der Jackpot nicht geknackt ist. Habe ich mal gemacht. Mit dem Effekt, dass ich 7 Wochen lang nicht einen einzigen Gewinn hatte. Nicht mal 2 richtige. Ob Gott mir damit was sagen will? Habe ich den Lottogewinn nicht verdient? Ich wüsste genug Gründe dafür, dass ich ihn nicht verdient habe. Oder vielleicht, wenn ich ihn doch irgendwo einen kleinen Gewinn verdient hätte, meint Gott vielleicht, dass ich da nicht richtig mit umgehen kann. Weil er wüsste, was dann passiert. Ich könnte das nur hoffen. Apropos hoffen, worauf hofft eigentlich das Volk Israel? Es hofft darauf, dass der Messias kommt, ne? Im Alten Testament, auch bei Jesaja, haben wir vorhin was von gehört, so der letzte Satz, ne? Eine Jungfrau wird ein Kind gebären und wird Immanuel heißen. Da steht so viel drin über den Messias, wenn er denn kommt und was der alles tun wird. Über 350 Prophezeiungen, die dieser Messias zu erfüllen hat. Ein hochintelligenter Mensch hat mal einen Superrechner benutzt, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass ein normaler Mensch alle diese 350, diese mehr als 350 Prophezeiungen, die über einen Zeitraum von ungefähr 700 Jahren erstellt wurden, dass ein normaler Mensch alle diese Prophezeiungen auf sich in einem Monat vereinigt. Die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr so hoch, als wenn ich 4 Wochen lang jede Woche den Jackpot knack. Das ist extrem unwahrscheinlich, da würde noch nicht mal ich drauf hoffen. Dann kommt dieser Jesus, erfüllt alle diese Prophezeiungen. Selbst Dinge, auf die er keinen Einfluss hat. Seit Mose gibt es Gesetze, die bestimmen, wie Opfer getätigt werden und wie Opfer aussehen sollen. Gott kündigt den Israeliten die Freundschaft, im letzten Buch des Alten Testaments, weil er mal sagte, hört mal, wir haben mal besprochen, ich kriege immer den besten Hammel oder wenigstens die beste Taube. Und was gebt ihr mir? Die Viecherei, die sowieso in 14 Tagen von alleine tot umfallen würde. So haben wir nicht gewettet. Die Opfergesetze sagen, ein Tier muss vollkommen sein. Es darf nicht ein gebrochener Knochen in seinem Leib sein. Und als Jesus am Kreuz hing, war es Usus bei den Römern, die Beine zu zerschlagen, damit man endlich richtig durchhängt und stirbt. Das wurde immer so gemacht bei den Römern. Welchen Einfluss hatte Jesus darauf, dass es bei ihm nicht passiert? Keinen. Und trotzdem ist auch diese Prophezeiung von ihm erfüllt worden. Und dieser Jesus ist jemand, der plötzlich etwas ganz anderes der Menschheit, der Welt erzählt, als das, was wir aus dem Alten Testament kennen. Wir haben bei Petrus gelesen, vorher habt ihr noch nicht dazugehört. Da wart ihr ausgeschlossen aus diesem ewigen Bund. Der betraf euch nicht. Und dieser Jesus erzählt von einem jungen Mann, der zu seinem Vater geht und sagt, hör mal, Vater, also ich habe ja noch einen älteren Bruder, das wird mit mir hier sowieso nichts auf dem Hof, also kannst du mir nicht mein Erbteil jetzt schon mal auszahlen? In der Hoffnung, dass er dann so ein richtig tolles Leben hat. Das war die Hoffnung von dem jungen Mann. Die Taschen voller Geld und ab in die Welt und ist wie so ein Lottogewinn. Wenn man das Geld dann endlich hat, weiß man oft nicht, wie man da richtig mit umgeht. Lange Zeit hat diese Hoffnung ja auch funktioniert, bis das Geld auf war. Und dann hofft dieser junge Mann, als es ihm so richtig, richtig dreckig geht, er hofft, wenn ich jetzt zurückgehe zu meinem Vater und bei ihm als Knecht arbeite, dann geht es mir doch bestimmt immer noch besser als jetzt hier in der Fremde, wo ich noch nicht mal den Schweinen was wegessen darf. Und er macht sich auf den Weg zurück zu seinem Vater in der Hoffnung, dass der Vater ihn wenigstens als Knecht annimmt. Und was erzählt Jesus? Der Sohn hat noch nicht einmal die Chance, seinem Vater zu sagen, was er denn bitte möchte. Weil dieser Vater ihn von Weitem sieht und ihm entgegenrennt und ihm, bevor der auch nur einen Satz sagen kann, in die Arme nimmt und ihn herzt und drückt und sagt, mein Sohn, schön, dass du wieder da bist. Der hört sich gar nicht erst an, was der Sohn sagen will. Also Vater, tut mir leid und der sagt das noch, aber die Reaktion des Vaters ist da schon längst geschehen. Und Jesus sagt, und so ist Gott, so ist mein Vater, so ist der. Der wartet nicht ab, bis er zähneknirschend vor ihm steht und nee, der kommt euch schon entgegengerannt. Weil er sich freut, dass ihr endlich da seid. ohne Bedingung, ohne Voraussetzung, ohne zu sagen, hör mal, jetzt fall mal auf die Knie, ne? Sprich dein Sprüchlein und wenn mir das gefällt, gucken wir mal, wie wir wieder neu anfangen. Wir Menschen sind da anders. Verzeihen ist schwer, fällt uns oft schwer. Ich habe eine ganze Menge Päckchen so in meinem Säckchen, wo ich sage, habe ich doch schon zum Kreuz gegeben, habe ich doch schon abgegeben. Und wenn dieser Mensch dann wieder vor mir steht, was war noch drin in dem Päckchen? Ich lerne immer mehr dazu. Auch dafür brauche ich diesen Gott, der mir schon längst verziehen hat, dass er mir beibringt, wie ich beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal oder wenigstens beim überübernächsten Mal richtig reagiere. Warum gewinne ich nicht im Lotto? Gibt es überhaupt einen Gott? Denn ich bete doch zu Gott. Und wenn es ihn gibt, dann müsste er doch. Oder? Ist das dieser Gott, der immer nur das tun soll, worauf ich hoffe? Wo ich hoffe, dass er das kann, was er soll, wo ich hoffe, dass er das kann, was ich will. Ich liebe dieses Leben. Und ich habe gesagt, ich liebe diesen Himmel. Ich liebe die Blätter, ich liebe das Grün, ich liebe jede Kleinigkeit an dieser Schöpfung. Und am meisten liebe ich den Moment, wo mir bewusst ist, wem ich das alles zu verdanken habe. Und ich liebe diesen Moment, wo mein Herz eine ganz große Dankbarkeit erfüllt. Weil das ist ein herrliches Gefühl. Es ist ein herrliches Gefühl, Dankbarkeit in seinem Herzen tragen zu dürfen. Als ich heute früh ins Wohnzimmer kam, hatten wir 16 Grad. Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, scheiße kalt. Der erste Gedanke, der mir einfiel, als ich auf das Thermometer guckte, wo drauf stand 16 Grad im Wohnzimmer, Armin, stell dich nicht so an, in Kiew haben die 3 Grad. Also worauf hoffe ich, wenn ich an meinen Gott denke und an seinen Beistand? Es gibt auch Dinge, vor denen ich mich fürchte. Ich fürchte mich davor, manchmal, wie die Zukunft aussieht für meine Frau und mich. Meine Frau ist jemand, der die letzten 15 Jahre ihrer Berufstätigkeit mit einer Spezialausbildung demenzkranke Menschen betreut hat. Die weiß genau, was auf sie zukommt. Und ich finde dieses Wissen schon schrecklich. Dieses mit offenen Augen in diese Situation hineingehen. Muss furchtbar sein. Da fürchte ich mich vor. Und trotzdem weiß ich, und meine Frau weiß das auch, dass sie in jeder Situation, auch in dieser Situation, auch in der Situation, wo sie mich vielleicht nicht mehr kennt, in Jesu Armen geborgen ist. Und jetzt gebe ich euch die Erklärung, warum ich die Überschrift über meine Predigt habe, Hoffnung, vor allen Dingen darin, dass Gott nicht alles kann. Dazu gibt es eine schottische Erzählung, die in etwa so geht. Eine alte Frau, bekannt als Nannerl, lebte alleine in einer Hütte in Schottland. Sie war arm und ans Bett gebunden, aber sie war sehr reich im Glauben. Ein junger Pfarrer besuchte die alte Nannerl regelmäßig, mehr zu seinem eigenen Vorteil als zu ihrem. Und einmal hat der Pfarrer gesagt, heute werde ich Nannerl mal versuchen, heute werde ich mal schauen, wie stark ihr Glaube wirklich ist. Und dann sagt er zu ihr, Nannerl, nehmen wir einmal an, dass trotz deines Glaubens, trotz all deines Vertrauens, trotz all deiner Gebete, dass Gott dich zum Schluss verstoßen wird. Was dann? Die alte Frau stützte sich auf ihren Ellenbogen, schaute dem jungen Pfarrer in die Augen und sagte, du bist auch noch nicht allzu weit gekommen, oder? Warum sollte Gott mich verstoßen? Wenn Gott mich verstößt, dann ist Gott der größte Verlierer. Die alte Nannerl würde ihre Seele verlieren und das ist tragisch. Aber Gott würde seinen Charakter verlieren. Denn Gott weiß, dass ich meine ganze Seele, meine ganzen Hoffnungen auf seine Versprechen gebaut habe. Und sollten die gebrochen werden, dann ist Gott ein Lügner. Und dann kann wohl das Universum kollabieren. Ich sage euch eins, wenn Gott mich verstößt, dann ist Gott der größere Verlierer. Denn dann hat er sein Wort gebrochen, dann ist Gott ein Lügner. Und darum stehe ich fest, nicht wegen mir, sondern wegen seinem Wort. Gott kann alles, nur nicht lügen. Und was meine Angst angeht, habe ich eine andere Geschichte. Eine Geschichte erzählt von einem gläubigen Juden, der Jesus Christus als seinen Herrn und Messias anerkannt hat, einen messianischen Juden also. Dieser Mann war ein Gärtner und eines Tages wurde er krank. Der Arzt kam und sagte ihm, lieber Freund, Sie sind sehr schwer krank. Ihr Leben ist in größter Gefahr. Daraufhin schaute der Gärtner den Doktor an und meinte, wie kann das sein? Wie kann mein Leben in größter Gefahr sein? Gott ist mein Vater, der Herr Jesus ist mein Retter und der Himmel ist meine Heimat. Ich verstehe Sie nicht ganz. Mein Leben ist nicht in Gefahr. Das ist unsere Hoffnung. Egal, was hier auf Erden uns geschieht, egal, was hier passiert, weil hier, das, was wir als hier betrachten, ist nur eine Treppenstufe für uns, ist nur ein kleiner Schritt in unserem wirklichen Leben. Das Versprechen Jesu Christi, wer an mich glaubt und an meinen Vater, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. In einem neuen Jerusalem, in einer neuen Welt, ohne Hunger, ohne Schmerz, ohne die Frage, habe ich 16 oder 3 Grad im Wohnzimmer, ohne all diese Probleme. Das ist meine Hoffnung, dass Gott alles kann, was er möchte, dass er eines nicht kann: lügen. Darauf sollten wir vertrauen, in allem, was uns geschieht. Amen.